Dankeschön.
Ja. Vielen Dank. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Mikro und raschelt nicht, aber wir versuchen mal. Genau, mein Name ist Johannes Nedder. Ich bin Policy Project Manager bei der Free Software Foundation Europe, bei der FSFE. Und wie der Titel sagt, es geht in meinem Vortrag um Openwashing ans Licht. Die Frage, was ist eigentlich Openwashing und was können wir alle dagegen tun? Es geht dabei um viel Geld, viel mehr Geld, als hier zu sehen ist. Und es geht um einen Kuchen, der beim Essen immer größer wird und denjenigen, die daran mitessen, immer mehr Hunger macht. Bevor wir in das Thema einsteigen, was ja doch ein bisschen ein düsteres ist, wird es am Anfang eine kleine Erfolgsgeschichte geben. Und dann beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich Openwashing? Wir haben als FSFE dazu im letzten Jahr eine Community-Umfrage gemacht, wo wir ziemlich viel Input gesammelt haben aus der Community denjenigen, die dort mitgemacht haben, was sie für Openwashing-Beispiele kennen, was sie denken, was Openwashing meint, was sie denken, was man dagegen tun kann und warum es ein Problem ist. Also welche Methoden gibt es, warum ist es problematisch, wie kann man es erkennen eigentlich und was können wir dagegen tun? Und das sind auch die Punkte, die ich im Vortrag später ansprechen möchte. Zunächst aber zur Free Software Foundation Europe. Die FSFE ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. In allen Bereichen unseres Lebens spielt Software eine immer wichtigere Rolle. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass uns diese Technologie unterstützt, statt uns einzuschränken. Dafür braucht es freie Software. Freie Software, ich glaube, da trage ich jetzt hier auch Eulen nach Athen. Aber trotzdem sage ich es nochmal, weil es für den weiteren Verlauf und gerade für dieses Thema Openwashing auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Freie Software ist Software, die per Lizenz allen Nutzenden 4 Freiheiten, 4 Rechte einräumt. Das ist als erstes das Recht, die Software für jeden Zweck zu verwenden, ohne irgendwelche Einschränkungen. Die Software zu verstehen, also man kann sie uneingeschränkt untersuchen, sie zu verbreiten, also die Software kann uneingeschränkt kopiert und weitergegeben werden, kostenfrei oder auch gegen Geld, da gibt es keine Einschränkungen, all das ist möglich. Und die Software kann verbessert werden und auch die verbesserten Versionen, die veränderten Versionen können weitergegeben werden. Hoffentlich sind es Verbesserungen, es können natürlich auch Verschlechterungen sein, aber in der Regel hoffentlich Verbesserungen. Diese Rechte werden allen Nutzenden durch Lizenzen eingeräumt. Lizenzlisten werden gepflegt von der Open Source Initiative, von der Free Software Foundation und vom Debian-Projekt. Und die Lizenzen, die dort vorkommen, die definieren, was eben Freisoftware-Lizenzen sind und welche Lizenzen, die diese Kriterien erfüllen. Als FSFE sind wir davon überzeugt, dass wir persönlich, aber auch vor allem wir als Gesellschaft, kontrollierbare, gestaltbare, transparente digitale Infrastrukturen brauchen. Und dazu brauchen wir freie Software, und zwar freie Software nicht nur persönlich, sondern auch in öffentlichen Verwaltungen, im Bildungssektor und auf unseren privaten Endgeräten. In dem Talk wird es vor allem mehr um die öffentlichen Verwaltungen gehen, weil Openwashing in dem Kontext vor allen Dingen eine Rolle spielt. Das wird sich, glaube ich, auch gleich erklären. Ja, die Frage ist, woher kommen wir? Wie sieht das momentan aus in öffentlichen Verwaltungen, wenn sie Software beschaffen? Die Frage, ist es freie Software oder nicht, ist meistens kein Kriterium. Es werden Ausschreibungen gemacht, wo nicht explizit gefordert ist, dass der Code unter einer freien Software-Lizenz steht, und den Zuschlag erhalten deswegen in der Regel Anbieter proprietärer Software. Aus verschiedenen Gründen, vor allem aber deswegen, weil es keine entsprechende Regel gibt, dass es freie Software sein muss. Geld fließt im Moment meistens für Lizenzen. Das gleiche Produkt wird also immer und immer wieder bezahlt, egal ob es besser wird oder nicht. Jede Lizenz kostet neu. Dadurch begibt sich die öffentliche Verwaltung, begibt sich der Staat und begeben wir uns als Gesellschaft in eine Abhängigkeit von den Herstellern dieser Software, dieser Produkte. Es ist also nicht einfach möglich, von einem Produkt auf ein anderes zu wechseln. Dadurch werden die Hersteller zu Gatekeepern und deshalb entstehen Monokulturen oder sogar Monopole von Software. Die Preisbildung findet rein durch die Hersteller statt. Gerade in monopolistischen Strukturen ist es dann vom Markt entkoppelt. Also Preissetzung machen die Hersteller, die entscheiden, wie teuer Lizenzen sind. Und der Staat hat keine Kontrolle über die digitale Infrastruktur seiner Verwaltungen. Wo wollen wir hin? Wir wollen dahin, dass öffentliche Verwaltungen freie Software beschaffen. Also öffentliches Geld, Public Money, soll für öffentlichen Code, soll für freie Software fließen. Den Zuschlag in öffentlichen Ausschreibungen sollen Anbieter freier Software erhalten. Und das Geld, das soll in Zukunft, so ist der Wunsch und so ist der Plan und so ist das Ziel, nicht für Lizenzen fließen, sondern für die Maintenance, für die Entwicklung, für den Betrieb und für den Support von Software. Dadurch werden Produkte immer besser und im Idealfall stehen sie der Allgemeinheit zur Verfügung und es entsteht im Idealfall so etwas wie ein digitales Gemeingut an Software. Dadurch kann sich der Staat, können sich öffentliche Verwaltungen aus der Herstellerabhängigkeit, aus der Abhängigkeit von einzelnen Herstellern mit all diesen Nachteilen, die ich beschrieben habe, befreien. Es entsteht Konkurrenz, es entsteht Innovation dadurch und die Preisbildung kann durch den Markt stattfinden. Vor allen Dingen haben aber Staat und Öffentlichkeit Gewinn an Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur, viel diskutiert unter dem Begriff digitale Souveränität, Tech-Souveränität, wofür wir freie Software als einen unerlässlichen Cornerstone, als einen wichtigen Pfeiler dafür ansehen. Ja, als Free Software Foundation Europe fordern wir seit mittlerweile, glaube ich, 7 Jahren unter dem Schlagwort Public Money, Public Code ganz genau das. Wir wollen, dass es rechtliche Grundlagen gibt, die es erfordern, dass öffentliche Gelder, die von öffentlichen Verwaltungen ausgegeben werden für Software, dass sie eben für Software unter Freisoftware-Lizenzen ausgegeben werden. Oder dass Software, die selber von öffentlichen Verwaltungen entwickelt wird, auch als Freisoftware veröffentlicht wird. Also wenn es sich um öffentliche Gelder handelt, so der ganz einfache Claim, dann sollte auch der Code öffentlich sein. Mit dieser, diese Initiative Public Money, Public Code, die wird und kann natürlich nicht dazu führen, dass von heute auf morgen sämtliche Beschaffung nur noch mit freier Software funktioniert. Aber warum fangen wir nicht einfach an, damit das möglichst schnell, möglichst morgen 20,48% als freie Software beschafft werden und dann wir uns schnell in die Richtung einer Erweiterung dieses Anteils beschaffen und spätestens 2048 gerne aber auch schon viel früher bei 100% freie Software für öffentliche Verwaltungen ankommen. Also klar ist, es geht nicht über Nacht, das sind dicke Bretter, die wir hier bohren, aber wir sollten dieses Ziel klar vor Augen haben und sollten uns in diese Richtung bewegen. Mit Public Money, Public Code haben wir eine Initiative, die von vielen Individuen unterstützt wird. Es gibt einen offenen Brief, den mittlerweile, glaube ich, fast 40.000 Menschen unterschrieben haben, aber auch viele Institutionen, viele Organisationen europaweit. Das ist also klar nicht nur eine deutsche Initiative. Wir arbeiten als Free Software Foundation Europe europaweit. Und es gibt auch viele Verwaltungen oder einige immer mehr Verwaltungen, die sich zu diesem Prinzip Public Money, Public Code bekennen und auch Forschungseinrichtungen. Ja, wie ich gesagt habe, am Anfang eine kleine Erfolgsgeschichte. Public Money, Public Code hat sich seitdem die Initiative ins Leben gerufen worden ist, sehr als Claim durchgesetzt oder verbreitert. Fast jeder, der in unserem Bereich unterwegs ist, fast jeder auch, der als Beschafferin, als Beschaffer in öffentlichen Verwaltungen unterwegs ist, der kann was mit dem Begriff anfangen. Der Begriff ist in aller Munde. Es setzt sich auch zunehmend der Gedanke durch, dass freie Software unerlässlich ist für digitale Souveränität, also die Basis kontrollierbarer digitaler Infrastrukturen. Es gibt zunehmend viele Bekenntnisse und Beschlüsse für Public Money, Public Code. Es gibt Papiere und es gibt auch zunehmend Infrastrukturen, die das ermöglichen. Und auch Institutionen wie zum Beispiel das Zentrum für digitale Souveränität, die Sovereign Tech Agency, die sich dafür einsetzen. Und man kann vielleicht sagen, doch, also Erfolgsmeldung, es gibt ein Momentum für Public Money, Public Code. Es ist etwas, wo wir wirklich nicht mehr ganz am Anfang stehen, schon einen guten Schritt weitergekommen sind. Bedeutet das, dass wir Zeit haben, uns zurückzulehnen? Das ist leider nicht der Fall. Denn leider, trotz dieser ganzen schönen Papiere, dieser Absichtserklärungen, dieser kleinen Schritte, die es gibt, brauchen wir ganz konkreten, größeren Fortschritt in Richtung Public Money, Public Code. Was wir gesehen haben, ist die letzte Regierung, die im letzten Herbst zerbrochen ist, die hatte es im Koalitionsvertrag stehen, ist es in 3 Jahren Regierungszeit nicht umgesetzt worden. Jetzt wird gerade ein neuer Koalitionsvertrag ausgehandelt. Wir haben uns im Vorfeld der Wahl und jetzt auch im Nachgang nochmal sehr deutlich an die Öffentlichkeit gewandt, an die Politik gewandt und haben gefordert, dass das Eingang in das Programm der neuen Regierung findet, mit 4 Punkten, Public Money, Public Code, sichere, nachhaltige Finanzierung für freie Software, die auf der Aufbau von Kompetenzen rund um das Thema in den öffentlichen Verwaltungen und Statistiken, damit wir den Fortschritt messen können, was wir für sehr wichtig halten. Wir brauchen also diese Punkte und wir können nicht sagen, wir sind schon hier so weit, jetzt ist es ein Selbstläufer, sondern wir müssen dranbleiben. Selbst wenn es jetzt im Programm der neuen Regierung vorkommen sollte oder selbst wenn die Regierung sich das vornimmt, auch weiterhin in diese Richtung voranzugehen, bleiben die Herausforderungen, die auch schon in den letzten Jahren bestanden haben und die wir immer wieder deutlich sehen. Zum einen, Papier ist geduldig, also auch wenn es irgendwo im Koalitionsvertrag auftaucht, dann bedeutet das nicht, dass es auch unbedingt umgesetzt wird. Wir müssen dranbleiben. Es kann immer sein, dass es Budgetkürzungen gibt, denen dann solche Vorhaben zum Opfer fallen. Wenn es klare, formulierte Absichtserklärungen gibt, dann, wenn man genauer hinschaut, gibt es in denen doch Loopholes, unklare Formulierungen, wie zum Beispiel Einschränkungen, immer dann, wenn es möglich ist, immer dann, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist oder immer dann, wenn es die Sicherheit zulässt, wollen wir Public Money, Public Code. Das sind solche Loopholes, auf die man ganz genau schauen muss, weil sie dann doch die Möglichkeit geben, ein Schlupfloch zu finden und es dann nicht umzusetzen. Also die Implementierung kommt nicht automatisch, wenn die Regel da ist. Wie ich eben schon gesagt habe, Indikatoren und Statistiken sind wichtig, denn wir als Zivilgesellschaft und auch die öffentliche Hand kann gar kein Monitoring machen, wie es vorwärts geht mit dem Ziel, wenn es keine Indikatoren gibt, auf die man sich geeinigt hat und wenn keine Statistiken erhoben worden werden, wie hoch eigentlich der Anteil von freier Software in öffentlichen Verwaltungen sind. Und dann gibt es Probleme, die sich ganz konkret jetzt auf das Ausschreibungsverfahren, auf das Ausschreibungswesen beziehen. Und das ist das Thema des heutigen Vortrags. Openwashing beispielsweise, und das ist tatsächlich etwas, was in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen immer wieder aufgefallen ist. Openwashing unterminiert das Ziel Public Money, Public Code, und das täuscht die Öffentlichkeit über den Einsatz von Steuermitteln. Wie reagieren wir darauf? Wir als Free Software Foundation in Europe, wir denken, dass es wichtig ist, einen Fokuswechsel bei Public Money, Public Code zu haben. Wir wollen mehr als Watchdogs auftreten. Es genügt also nicht nur, freundlich zu werben dafür, dass diese Regeln in die Gesetze kommen, dass solche Regeln eingeführt werden, sondern wir müssen die Implementierung überwachen und wir müssen vor allen Dingen klar sagen, wenn etwas nicht so läuft, wie es vorher angekündigt worden ist. Daher dieser Begriff Watchdog. Das ist die Richtung, in die wir immer weiter gehen, in die wir auch weiter gehen wollen. Ja, Openwashing ist nicht neu und es wird auch nicht verschwinden. Es gibt es, seit es freie Software gibt. Klar, es schadet Public Money, Public Code, es schadet freier Software. Wir müssen es erkennen, wir müssen darüber sprechen und wir müssen es eindämmen. Ja, also jetzt zu einer Definition. Was ist eigentlich Openwashing? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben im letzten, fast schon ein Jahr her, im letzten Mai, Juni, eine Community-Umfrage gemacht und haben Input gesammelt. Ihr könnt das hier auch mit einem QR-Code gerne noch abscannen oder auch bei Mastodon noch schauen. Die Umfrage ist immer noch online und ich glaube, es ist für uns immer noch wichtig, neue Beispiele dafür zu bekommen. Wenn euch etwas einfällt, dann macht das gerne, gebt da gerne auch weiterhin Input. Wir haben das ausgewertet, was wir da bekommen haben, also über 50 Einsendungen. Und eine der Einsendungen, die wir bekommen haben bei der Frage, was ist das eigentlich, war, es könnte ja sein, dass es eine Open-Source-Waschmaschine ist. Das ist natürlich nicht gemeint. Ich habe dann mal geschaut, dieses Projekt gibt es tatsächlich auch. Es gibt oder gab es zumindest ein Repository, wo jemand an einer Open-Source-Waschmaschine gearbeitet hat. Aber das ist natürlich nicht das, worum es hier geht. Die Definition, zu der wir aufgrund von diesem Community-Input gekommen sind, ist: Openwashing bedeutet, proprietäre Software vertreiben und dabei den irreführenden Eindruck erwecken, dass man freie Software entwickelt, anbietet oder anderweitig unterstützt. Es sind also zwei Kriterien, die hier wichtig sind. Das erste ist, es muss sich um proprietäre Software handeln. Also das Softwareprodukt ist nicht oder nicht vollständig freie Software. Es wird aber der Anschein entweckt, dass es das ist. Das ist der zweite Punkt, also diese irreführende Kommunikation. Der Hersteller erweckt den Eindruck, dass die Software freie Software ist. Also wenn nur ein Teil davon freie Software ist, dann erweckt er den Eindruck, dass das Ganze freie Software ist. Und wenn es komplett proprietär ist, dann trotzdem wird gesagt, hier handelt es sich um Open Source und freie Software. Ja, vielleicht noch zu sagen, die beiden, oftmals in der öffentlichen Kommunikation geht es um Open Source. Wir als FSFE, wir sprechen von freier Software, gemeint ist mit beiden Begriffen aber genau das Gleiche, also diese vier Freiheiten, die ich eingangs gesagt habe. Openwashing ist damit eine Form von Etikettenschwindel, meist mit der Absicht des Herstellers, des Anbieters, einen Marktvorteil für proprietäre Softwareprodukte zu erringen. Und das ist ganz genau der Punkt. Es geht hier um viel Geld. Und wenn wir uns die Entscheidungen, politischen Entscheidungen der letzten Wochen anschauen, dann ist klar, es wird in Zukunft nicht um weniger, sondern um noch viel mehr Geld unter Umständen gehen. Und es ist auch unser Ziel ist ja mit Public Money, Public Code, dass Geld fließt in freie Software, dass Geld von der öffentlichen Hand bereitgestellt wird für freie Software. Und deswegen auch, der Kuchen wird größer. Und wo der Kuchen größer ist, gibt es plötzlich mehr Menschen, die Hunger darauf bekommen und die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Welche Akteure sind hier unterwegs? Das sind zum einen, wie gesagt, Produzenten und Anbieter von proprietären Softwareprodukten. Wie klar, in der Definition eben gerade schon beschrieben. Zum anderen aber auch Menschen in Politik und Verwaltung, Journalistinnen, Journalisten und Medien und auch wir alle. Warum? Wenn beispielsweise wir oder auch Journalistinnen oder ja, Menschen in Verwaltungen oder Politiker unklar kommunizieren oder falsche Begriffe verwenden, vielleicht auch sich nicht gut auskennen und vor allen Dingen nicht klar benennen, wenn irgendwo Openwashing auftritt, sondern vielleicht sich auch noch mit den Lorbeeren schmücken wollen, dann unterstützt das Openwashing und es trägt letzten Endes dazu bei. Ja, welche Methoden gibt es? Weiter zu den Ergebnissen von unserer Community-Umfrage. Auch da eine ganze Liste, die zurückgekommen ist, die wir etwas strukturiert und zusammengefasst haben. Das erste haben wir hier bezeichnet als Buzzwording, als irreführende Benennung. Ich glaube, ein sehr populäres Beispiel, was jetzt alle oder viele von euch vielleicht auch im Ohr haben, ist OpenAI. Also wo im Titel schon vorkommt, Open, aber natürlich ist von dem, was OpenAI macht, das allerwenigste tatsächlich Open Source. Mal abgesehen von Open Whisper vielleicht, aber die ganzen ChatGPT und die ganzen großen KI-Modelle sind natürlich proprietär. Und die Konsequenz ist, viele Leute denken, toll, also eine Firma, es gibt jetzt künstliche Intelligenz und das ist auch noch alles wahnsinnig offen und Open Source, aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja, ein anderes Beispiel dazu, das ist jetzt ein bisschen fast schon outdated, aber weil es so ein schönes Beispiel ist, bringe ich es hier trotzdem noch. Vielleicht haben auch einige von euch den Fall mitbekommen. In den letzten Jahren haben wir uns intensiver als FSFE damit beschäftigt. Die Dataport AÖR, also ein großer öffentlicher IT-Anbieter aus den nördlichen Bundesländern, hat mit seinem Produkt dPhoenix einen souveränen Arbeitsplatz angekündigt, also eine Arbeitsplatzsoftware, die Microsoft 365 in öffentlichen Verwaltungen ablösen soll und ersetzen soll, haben das als Open Source beworben oder auf Basis von Open Source benannt. Also die beinhaltet dann tatsächlich Open Source Komponenten, sowas wie CollaborOffice, wie Jitsi und OpenExchange und weitere. Aber das Problem war, wenn man dann genauer hingeschaut hat, in dieser ganzen Kommunikation, toll ist ja Open, wo sind dann die Quelltexte? Und dann ist man auf die, hier steht das nochmal. Sie haben ganz klar gesagt, mit webbasierten Open-Source-Modulen. Wenn man nach den Quelltexten sucht, nach den Quellcodes sucht und auf die entsprechende Seite geht, gab es dann einen Link. Dann kommt man auf diese Seite, wo die Repositories verlinkt waren. Aber ich finde nirgends eine Möglichkeit, tatsächlich mir das ganze Produkt mit den Installationsanweisungen, mit dem Glue-Code, mit dem Betriebscode dazu und vor allem mit den Integrationen der Produkte untereinander runterzuladen, zu deployen und zu betreiben. Das war nicht möglich. Wir haben Anfragen gestellt an Dataport. Es wurde dann immer auf OpenDesk, was irgendwann vom BMI herausgebracht werden soll, als Open-Source-Variante von dPhoenix verwiesen. Aber bei Dataport selber ist nichts passiert. Als ich den Vortrag letztes Jahr bei den Datenspuren schon gehalten habe, da war dPhoenix auch noch im Internet zu finden. Mittlerweile ist es allerdings ganz verschwunden. Wenn man jetzt auf die alte dPhoenix-Seite geht, dann ist das jetzt die neue Open-Source-Seite von Dataport, wo sie ihre ja, ihre Open-Source-Aktivitäten darstellen. dPhoenix ist dort nicht mehr dabei. Das finden wir eigentlich ja, gut. Wenn dort eine proprietäre Software früher als freie Software dargestellt worden ist, dann war das schlecht und dann ist es besser, sie taucht jetzt nicht mehr auf. Sie taucht eigentlich überhaupt nicht mehr auf den Dataport-Seiten. Das heißt, vielleicht hat jemand mehr Informationen. Ich gehe davon aus, dass das Projekt so gar nicht mehr existiert. Trotzdem ist es ganz gut. Vielleicht habt ihr auch Lust darauf, euch die Seite mal anzuschauen, zu gucken, was ist da alles gelistet jetzt als freie Software-Initiativen, freie Software-Produkte von Dataport. Wenn ein Hersteller schon mal sowas in dieser Richtung gemacht hat, in dieser Richtung versucht hat, Augen auf, genauer hinschauen. Ein anderes Beispiel ist Bitwarden, kennen vielleicht auch einige von euch, ein Passwortmanager, der auf der Website beworben ist. Bitwarden ist the trusted open source personal password manager. Also hier ganz klar, sie sagen, wir sind freie Software. Wenn man dann in das entsprechende Repository guckt, zu den Lizenzinformationen, dann steht hier, all unsere Produkte sind unter zwei oder dieser Passwortmanager ist unter zwei Lizenzen veröffentlicht, einmal unter GPL und dann gibt es aber auch Teile davon, die unter dieser Bitwarden License 1.0 stehen, die keine freie Software-Lizenz ist und deswegen ist das Produkt auch nicht freie Software, obwohl sie es behaupten. Ja, eine andere Strategie, eine andere Methode ist irreführende Lizenzierung, womit wir dann auch gleich beim Thema sind. Also man merkt auch schon, diese Methoden, die überlappen sich zum Beispiel, ist es nicht eine, die ganz genau auf einen Fall zutrifft, sondern die werden oftmals kombiniert. Und diese irreführende Lizenzierung hier als Beispiel, ich weiß nicht, ob das jemand von euch nutzt oder kennt, Free File Sync, wird auch als Open Source File Synchronization Tool beworben und auf der Webseite steht, es steht unter GPL. Wenn man dann in die FAQ schaut, dann steht dort, kann es auch kommerziell eingesetzt werden? Nein, man kann es nur privat einsetzen. Und das bedeutet, es gibt eine Business Edition, die man dann erwerben kann, die darf man dann auch kommerziell einsetzen. Aber das Wichtige ist, es gibt hier zwei widersprüchliche Lizenzinformationen. Einmal, es steht unter GPL, zum anderen, man darf es aber nur privat einsetzen, nicht kommerziell. Das heißt, es ist keine freie Software. Diese Lizenzinformationen sind irgendwie widersprüchlich. Es ist unklar. Klar ist, es ist nicht freie Software. Weitere Methode ist das, was so allgemein unter Open Core bekannt ist. Also nur ein Teil der Software ist tatsächlich freie Software. Ein anderer Teil ist es nicht. Das ganze Produkt wird aber als freie Software beworben. Oder als Spezialfall davon, das kennt ihr sicher auch, dass bestimmte Produkte mit einer Enterprise Edition und einer Community Edition kommen. Das ist nicht immer ein klarer Beweis für Openwashing. Also es gibt Produkte, bei denen ist das absolut nicht so, obwohl sie beides haben. Die sagen einfach, also wenn ihr die Enterprise Edition kauft, dann bezahlt ihr uns bitte dafür eine Gebühr. Aber ihr könnt auch die Community Edition so verwenden. Das ist eigentlich kein Unterschied im Code. Allerdings bei vielen, die das machen mit dieser Community und Enterprise Edition, ist es dann schon so, dass die Enterprise Edition proprietäre Komponenten umfasst und das Problem für Beschafferinnen und Beschaffer in öffentlichen Verwaltungen ist, oftmals ist es gar nicht klar, welche Version ihnen jetzt dann eigentlich am Ende geliefert wird und welche Version denn dann eigentlich auf den öffentlichen Servern läuft. Ist es die Community Edition, die freie Software, oder ist es die proprietäre Enterprise Edition? Das ist also dann oftmals schwer rauszufinden. Gut, es kann auch versteckte proprietäre Komponenten in einem als freie Software benannten Produkt geben oder proprietäre Code-Plops. Hier habe ich auch noch ein Beispiel. Das kam auch aus dieser Community, also auch die Beispiele kommen alle aus dem Community Survey. Das kenne ich jetzt gar nicht selber persönlich, also dieses Cal.com. Der terminjonglierende Planer für alle wird hier oben auch klar beworben. Cal will never let you down, open source will never run around and desert you. Das Problem ist, wenn man das Ganze versucht, wie man das mit freier Software tun können sollte, das Ganze zu kompilieren, dann scheitert das. Das haben Leute in den Kommentaren, in den Repositories bemerkt und haben auch so reproduzierbar den Fehler dort angegeben und als Reaktion darauf kam, ja, es gibt einen Folder, der ist aber für den Bau zwingend notwendig. Das ist dieser EE-Folder, Enterprise Edition. Und man, was da drin ist, das ist eben ja, leider proprietär, aber ihr braucht es, um das Ganze zu bauen. Also ist trotzdem Open Source? Nein, ist es natürlich nicht. Ja, weitere Methoden, die uns genannt worden sind, freie Client-Software, die eine proprietäre Server-Software braucht, also die so eng mit der Server-Software verwoben ist und der Server ist aber proprietär. Beispiel ist Telegram, der Chat-Client. Oder neue Features, die eingeführt werden, werden zunächst als proprietäre Features eingeführt. Also wenn ich das Ganze kaufe, dann habe ich schon tolle neue Sachen, die andere noch nicht haben, die Community-Version benutzen. Aber das Ganze wird trotzdem als freie Software beworben. Ein anderer Fall, der ein bisschen anders gelagert ist, ist, Nutzende werden in der Ausübung ihrer Freiheiten behindert. Das könnte so aussehen, zum Beispiel, dass zwar die Software unter einer GPL steht oder unter einer anderen freien Lizenz steht, aber wenn ich von meinen Rechten Gebrauch mache und zum Beispiel den Code, den ich bekommen habe, teile, dann werde ich mit einer Klage bedroht. Und dann gibt es entsprechende Fälle, die offen, die in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind. Und natürlich sehe ich als Nutzer dann davon ab, den Code weiterzugeben, weil ich keine Klage an den Hals bekommen möchte. Also es wird auf einer anderen Ebene eigentlich die Lizenz angegriffen. Und schließlich steht hier noch ja, KI dabei, als bisschen Sonderfall, weil, wie wir wissen, ja, noch nicht so richtig abschließend geklärt ist, was eigentlich Open Source, KI, freie Software, KI genau bedeutet, was für Kriterien eine, ja, ein, ja, Machine Learning Modelle, KI-Modelle erfüllen müssen, damit sie als wirklich freie Software gelten. Klar ist, es genügt nicht, wenn einfach nur der Code zum Ausführen des Modells freie Software ist. Es genügt aber auch nicht, wenn die Weights frei sind. Es gibt also verschiedene Komponenten eigentlich, damit ich das Modell richtig anwenden, nicht nur anwenden, sondern auch beherrschen kann und die transparent und offen vorliegen müssen. Klar ist also, irgendwie betroffen sind davon der Code zum Ausführen, aber auch der Code zum Erstellen des Modells, die Weights, die Trainingsdaten und wahrscheinlich auch die Feintuning-Daten, wenn das Modell gefeintuned wurde. Genau, also da gibt es ja Debatten darüber, ob die, also gerade was die Trainingsdaten angeht mit der Open Source AI Definition, ob tatsächlich die Trainingsdaten alle offen zur Verfügung sein stehen müssen und auch oder ob es im Zweifelsfall auch genügt, wenn das nicht geht, vielleicht aufgrund von Lizenzproblemen, wenn eine genaue Beschreibung der Trainingsdaten vorliegt. Klar ist aber, dass diese großen Sprachmodelle, von denen wir reden, alle keine dieser Definitionen erfüllen, weil sie auch keine hinreichende Beschreibung ihrer Trainingsdaten offengelegt haben. Genau, was hier dann passiert, da komme ich auch gleich nochmal drauf, ist, dass diese ganzen, also ich glaube, so auch, wo jetzt die meisten Menschen, die Openwashing hören, werden vielleicht von über das Thema KI darüber stolpern. Also überhaupt, viele Leute, die zum ersten Mal von Open irgendwas hören, werden vielleicht über OpenAI und über offene KI und Open Source KI und Open Source DeepSeek und so weiter da drauf gekommen sein und wie ich vorhin schon gesagt habe, denken dann auch aufgrund von solcher Veröffentlichungen hier, entweder direkt von den Unternehmen, wie man hier sieht, von Mark Zuckerberg, der hier seinen Meta Llama 3.1 angekündigt hat, oder diesen Veröffentlichungen rund um DeepSeek, wo es heißt, also das ist jetzt endlich das Open Source Modell, werden denken, das ist dann wirklich das Open Source Modell, endlich ist es soweit, jetzt gibt es eins und die Presse unterstützt das dann auch mit entsprechenden Beschreibungen, entsprechenden Meldungen. Ja, und es ist letztlich eine Irreführung schon deswegen, weil diese Definition noch gar nicht vollends klar ist, aber klar ist, dass diese Modelle alle, auch die Minimalstandards, die man, wenn man diese Diskussion hat, veranschlagen könnte, auch diese Minimalstandards nicht erfüllen. Warum ist Openwashing problematisch? Auch da wieder Ergebnisse von unserem Community Survey. Zum einen gibt es eine Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, eine Verwirrung um die Begriffe freie Software und Open Source. Und ich möchte hinzufügen, digitale Souveränität. Das spielt nämlich da auch irgendwie eine Rolle da drin, der Begriff. In diesem ganzen Digital Sovereign Washing, könnte man auch sagen. Mir kommt das zunehmend häufig vor. Ich dachte eigentlich, dass diese Debatten so eigentlich schon längst geklärt sind. Also, dass es nicht da auf der einen Seite Open Source und auf der anderen Seite freie Software gibt. Und es sind zwei verschiedene Sachen. Es kommen aber irgendwie zunehmend Leute, die sagen, ja, aber auch wenn es nicht freie Software ist, das ist doch dann zumindest Open Source. Und was die Person dann damit meint, ist, das ist ja Source Available. Also der Quellcode steht doch irgendwo im Internet. Das reicht aber nicht, wie wir wissen. Der Quellcode muss nicht nur da sein, sondern muss ihn verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern dürfen. Und auf die Art und Weise, und ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit Strategie von nicht allen, aber von einigen der Akteuren hier ist, werden diese Begriffe verunklart mit dem Ziel, ja, dass am Ende eben auch Entscheiderinnen und Entscheider in Beschaffungsinstitutionen gar nicht genau wissen, was ist jetzt eigentlich, ist das jetzt freie Software oder Open Source oder beides oder gar nichts. Also es wird irgendwie alles unklar und das ist ein großes Problem. Also eigentlich Debatten, die wir glaubten, hinter uns gelassen zu haben. Insgesamt wird mit Open Washing die Öffentlichkeit getäuscht über den nachhaltigen Einsatz von Steuermitteln. Warum? Ist, glaube ich, auch klar. Also wenn klar die Regel existiert, es soll Geld ausgegeben für freie Software und dann werden Open Washing-Produkte, proprietäre Produkte damit beschafft. Die Öffentlichkeit denkt, toll, freie Software wurde beschafft, in Wirklichkeit ist es proprietär. Durch diese Open Washing-Produkte gibt es eine unlautere Konkurrenz für freie Software, die eben unter einer unter einem falschen Begriff versuchen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen und entsprechend, wer freie Software entwickelt und sich auf öffentliche Ausschreibungen bewirbt, hat eben diese Konkurrenten und wird am Ende für seine Arbeit, wenn er kein Stück vom Kuchen bekommt, wenn er nicht den Zuschlag bekommt im Ausschreibungsverfahren, auch nicht entsprechend für seine Arbeit entlohnt. Wenn Fehler im Zusammenhang mit proprietärer Software, die als open daherkommt, als frei daherkommt, auftritt, dann ist das ein Image-Schaden oder kann ein Image-Schaden für freie Software sein, weil die Leute sagen dann in den Verwaltungen, die Mitarbeiterinnen in den Verwaltungen oder die Öffentlichkeit sagt dann, toll, jetzt haben die freie Software, aber es funktioniert wieder nicht. In Wirklichkeit ist es aber die proprietäre Software, die nicht funktioniert hat. Also ein Image-Schaden. Und vor allen Dingen, und das sind natürlich die Kernziele von Public Money, Public Code, durch Open Washing droht, dass der Staat seine Souveränitäts- und Nachhaltigkeitsziele versäumt, verpasst, verfehlt und es nicht schafft, Kontrolle über seine digitalen Infrastrukturen zu erlangen. Diese Herstellerabhängigkeit, die ich am Anfang erklärt habe, die wird nicht aufgelöst. Die Wechselmöglichkeiten sind dann auch nicht gegeben, weil all diese Nachteile, die proprietäre Software mit sich bringt für öffentliche Verwaltungen, die ist natürlich auch im Fall von Open Washing gegeben. Und die Interoperabilität ist eben auch nur sehr eingeschränkt oder nicht gegeben. Das bedeutet, das ganze Ziel von Public Money, Public Code, mehr freie Software für öffentliche Verwaltungen, das wird untergraben. Ja, wie können wir Open Washing erkennen? Das fand ich persönlich so den spannendsten Teil als Ergebnisse von dieser Community-Umfrage auch mit, was da für Input kam. Denn es ist gar nicht so einfach hinzugehen, wie ihr alle wisst, wenn man sich ein Repository anschaut, nicht immer ist das auf den ersten Blick ersichtlich. Oder eine Website, vielleicht habe ich ja gar kein Repository, brauche ich ja auch nicht. Also vielleicht auch das nochmal klar zu sagen, freie Software bedeutet ja nicht, dass der Code offen im Internet stehen muss, sondern ich als Nutzer muss die Möglichkeit bekommen, wenn ich die Software erworben habe, dass mir auch der Code zur Verfügung gestellt wird. Also wenn ich einfach auf eine Website gehe und mich informieren will, ist das eigentlich Open Source, ist das freie Software? Ich kann mich ja nicht darauf verlassen, was dort beschrieben wird. Wie finde ich es eigentlich raus? Jetzt haben wir eine Liste von Indikatoren und jeder einzelne von diesen Indikatoren ist kein Beweis für sich genommen. Und viele davon wird man auch bei freier Software tatsächlich finden. Aber wenn diese Indikatoren auftauchen, dann ist es durchaus sinnvoll, nochmal genauer hinzuschauen. Und also die Liste seht ihr. Also zum Beispiel kann man mal gucken, wird ein Produkt für die wichtigen Linux-Distributionen eigentlich paketiert oder nicht? Gibt es so unklare Terminologie ringsum das Produkt? Also steht auf der Webseite vielleicht das offenste KI-Modell aller Zeiten So, was ist jetzt eigentlich offen? Ist das schon Open Source oder noch nicht ganz? Oder steht, wie bei Phoenix, das lange Zeit der Fall war, steht dort auf der Website based on Open Source, basierend auf Open Source. Ja, was bedeutet das? Haben die so Open Source Komponenten, freie Software Komponenten verwurstet? Und das Gesamtding ist es dann aber vielleicht gar nicht. Also machen die das strategisch, dass sie von basierend auf freie Software sprechen? Gibt es überhaupt keine Verweise auf Lizenzen? Also sie sprechen zwar, wir sind freie Software, wir sind Open Source, aber nirgends ist irgendwo eine Lizenz genannt auf der Webseite oder im Umfeld des Produktes. Oder gibt es auch überhaupt keinen Verweis auf ein Code Repository? Wie gesagt, das muss es auch nicht geben. Wir brauchen kein Code Repository. Ich muss nur den Code im Zweifelsfall auch als Blob bekommen, wenn ich die Software wirklich bekommen habe. Aber trotzdem kann man ja mal genauer hinschauen. Und abgesehen davon, also wenn die öffentliche Verwaltung selber Code entwickelt oder Code für öffentliche Verwaltungen entwickelt wird, dann ist es schon auch ein Best Practice, dass dieser Code dann auch öffentlich zur Verfügung steht, beispielsweise auf der öffentlichen Code-Plattform OpenCode. Ja, das wäre der nächste Punkt. Also findet die Entwicklung nicht öffentlich statt? Oder müssen Entwicklerinnen, die sich dort beteiligen wollen, ein Contributors License Agreement unterzeichnen, was die nachträgliche Proprietarisierung von dem Code ermöglicht? Oder existiert, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eine Community neben einer Enterprise Edition? Auch das, wie gesagt, nicht ein zwingender Beweis, aber ein Hinweis, mal besser hinschauen. Gibt es nur einen einzelnen Anbieter, der hinter der Software steht? Oder ist es etwas, wo es eine Community ringsherum gibt? Gibt es irgendwo Hinweise zur Beteiligung, wenn ich dort was beitragen möchte? Oder gibt es da überhaupt keine Möglichkeit? Müsste ich da jetzt erst irgendwo eine Telefonnummer anrufen und mal nachfragen? Ist zwar der Code irgendwo da, aber ist es eigentlich nicht möglich, den aus den Quellcodes heraus zu bauen, weil immer wieder Fehler auftauchen oder weil keine Anweisungen da sind? Wurde die Software kürzlich geforkt oder gab es kürzlich eine Anwendung, eine Ankündigung, eine ganz große, wir werden jetzt freie Software, dann auch nochmal genauer hinschauen, ist das wirklich der Fall? Gibt es in dem Produkt Werbe-Pop-Ups, die man gegen eine Zahlung abschalten kann? Auch da gibt es tolle freie Softwareprodukte, die das machen und wo man aber auch ohne Zahlung das dann abschalten kann und das ist überhaupt kein Problem, aber es kann eben auch ein Hinweis auf Openwashing sein. Und dann, vorhin habe ich ja schon diese Mark Zuckerberg und Co. Ankündigung eingeblendet. Das ist was in einem wissenschaftlichen Artikel zu Openwashing im Umfeld von KI als Release by Blogpost Model beschrieben wird. Es wird also gar nicht eine neue KI veröffentlicht, sondern es gibt erstmal eine große Ankündigung und da steht sehr viel von Open Source und Most Open AI Ever drin. Und dann berichten erstmal alle Medien darüber und mal gucken, wann dann der Code kommt und alles andere. Ja, und daneben gibt es dann aber auch einige Kriterien, die wir als bestätigtes Openwashing gesehen haben, bezeichnet haben. Nämlich dann, wenn Software als freie Software beworben wird, aber die Lizenz, die verwendet wird, also die Lizenz wird genannt, aber es ist eine Lizenz, wie vorhin mit dieser Bitwarden License, ist eine, die weder von der Open Source Initiative noch von der Free Software Foundation noch vom Debian Project anerkannt wird. Oder ist es eine Free Software License mit widersprechenden Ergänzungen, wie wir auch anfänglich in einem Beispiel hatten bei dem Free File Sync. Also so, dass es unklar ist. Oder bin ich eigentlich ein berechtigter Nutzer? Habe ich das Recht darauf, den Source Code zu bekommen, weil ich die Software bekommen habe und mir wird aber die Herausgabe des Source Codes verweigert? Dann ist es offensichtlich keine freie Software, dann ist es proprietär. Oder werde ich mit rechtlichen Schritten bedroht, wenn ich von meinen lizenzrechtlichen, wenn ich von meinen lizenzlichen Rechten Gebrauch mache? Und schließlich es ist irgendwie klar ersichtlich, dass der Code proprietäre Elemente oder Abhängigkeiten oder proprietäre Code-Blobs enthält, ohne dass das transparent ist. Und es gibt ringsherum, wie gesagt, immer diese Kommunikation, das ist freie Software. So, schließlich als letzter Punkt, was können wir eigentlich tun? Was können wir alle tun? Was können die öffentlichen Verwaltungen, aber auch wir als Community und als Individuen tun? Nochmal diese Folie von weiter vorne, wo ich die Akteure genannt habe, die entweder ganz direkt, wie die Produzenten und Anbieter von proprietären Produkten, oder indirekt, indem wir sowas nicht verhindern, beitragen können. Und jetzt würde ich es gerne umdrehen. Also die Menschen in Politik und Verwaltung, Journalisten und Medien und auch wir selber, wir können das Ganze ja, nicht nur geschehen lassen und dazu irgendwo dazu beitragen, sondern wir können umgekehrt durch eine sehr klare Kommunikation und indem wir, wenn wir so etwas sehen, es klar benennen, ja, wir können tatsächlich es verhindern. Und gerade Verwaltungen können sehr viel tun, um nicht in diese Falle zu rennen. Sie können, das ist der Punkt, der weiter unten steht, natürlich, also wenn Sie selber Software entwickeln, sollten Sie versuchen, eigenes Openwashing zu vermeiden, indem Sie Lizenzkriterien bei der Ausschreibung, also indem Sie Lizenzkriterien schon bei der Ausschreibung oder auch bei der bei Ihrer eigenen Entwicklung berücksichtigen, indem Sie Standards wie unser den von der FSFE entwickelten Reuse-Standard zur Hinterlegung von Lizenzen im Code. Jetzt habe ich den Satz irgendwie falsch angefangen. Aber okay, also indem Sie Reuse berücksichtigen, indem Sie offen entwickeln, indem Sie sich um Compliance und um Aufnahme in Linux-Distributionen bemühen, versuchen verschiedene Akteure, verschiedene Stakeholder einzubinden und Expertise aufbauen. Also das sind Sachen, um eigenes Openwashing zu vermeiden. Verwaltungen können aber vor allen Dingen, das ist glaube ich noch der wichtigere Punkt, auch bei der Vergabe, denn oftmals wird es ja um Vergabe gehen, das Openwashing-Risiko reduzieren, indem sie, und das ist auch hier, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, indem sie Expertise aufbauen, indem sie wissen und lernen, worum geht es eigentlich, dass es existiert, dieses Problem, es wird immer wieder versucht, es wird immer wieder versucht werden. Wir möchten das verstehen, wir möchten gerne hinschauen und wir möchten bemerken, wenn sowas versucht wird. Und idealerweise, diese Expertise sollte in verlässlichen Strukturen und Institutionen aufgebaut und weitergegeben werden. Also beispielsweise das Zentrum für digitale Souveränität, CENDES, kann da eine Rolle spielen oder auch andere Institutionen. Es soll Ausschreibungskriterien geben. Das heißt, wenn Software ausgeschrieben wird, kann man bestimmte von diesen vielleicht auch eben schon genannten Kriterien in Ausschreibungen mit aufnehmen, um das Risiko von Openwashing zu reduzieren. Mit dem Ziel, die Wechselfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu erhalten und dann auch immer bereit sein zu lernen. Also auch wenn es mal tatsächlich schiefgegangen ist, dann hat die öffentliche Verwaltung, haben wir alle, aber hat auch vor allem die öffentliche Verwaltung immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen das nächste Mal besser machen, das nächste Mal, das sollte nicht nochmal passieren. Ja, und zum Schluss, was können wir alle tun? Also ich glaube auch hier und daran arbeiten wir gerade und daran haben auch wir als FSFE gearbeitet für uns, aber auch wir alle als Community, wir wollen Openwashing verstehen, wir wollen wissen, was ist eigentlich damit gemeint und wir wollen dieses Verständnis weitertragen. Und vielleicht an der Stelle Maslows Hammer, also wenn das Einzige, was du hast, ein Hammer ist, dann sieht alles, was du versuchst damit zu bearbeiten, wie ein Nagel aus. Also Openwashing ist nicht das einzige Problem im Zusammenhang mit der Vergabe und im Zusammenhang mit Public Money, Public Code, sondern es gibt noch andere Probleme und nicht alle Probleme, die auftauchen, sind Openwashing. Nur weil wir jetzt uns mit Openwashing auskennen oder nur weil wir von Openwashing gehört haben, ist nicht alles Openwashing. Also sollten wir auch versuchen, klar zu differenzieren. Also nicht jedes problematische Verhalten von Herstellern hat mit Openwashing zu tun. Es gibt auch andere. Und ich glaube, wir dienen der Analyse, wenn wir versuchen, wirklich diese Kriterien und diese Definition im Hinterkopf zu behalten und das klar zu benennen. Natürlich sollten wir alle eigenes Openwashing vermeiden. Also wenn wir Software schreiben, dann diesen Best Practices folgen und natürlich nicht irgendwie proprietäre Sachen mit reinmachen und dann so tun, als sei es aber frei. Viel wichtiger noch, dass die Awareness steigern, über das Thema sprechen, mit anderen drüber sprechen, andere über das Thema informieren. Die Entwicklung auf dem Markt und in öffentlichen Verwaltungen im Auge behalten, also ein Monitoring machen, gerade wenn es so sein sollte, dass in Zukunft noch mehr Geld zur Verfügung steht und vielleicht auch klarere Regeln für Public Money, Public Code existieren. Und vor allem sollten wir nachfragen, aufklären und überzeugen, damit es nicht so häufig passiert. Hier ein Zitat auch aus dem Community Survey. Openwashing setzt voraus, also der Begriff Openwashing setzt voraus, dass da eine unehrliche Absicht dahinter steht. Manchmal gibt es das aber gar nicht. Manchmal ist da gar keine unehrliche Absicht, sondern jemand hat einfach nur keine Ahnung. Kann auch passieren. Also lass uns auch mit den Leuten sprechen, die sowas versuchen und vielleicht haben wir auch einfache Erfolge, indem wir sagen, oh stimmt, dann mache ich das jetzt besser. Es gibt übrigens jemanden, der das macht, also das ganz zum Schluss, Dan Brown, ein GitHub-Repository, wo er so Open-Source-Confusion-Cases sammelt, mit dem Ziel dann auch die Akteure anzusprechen und zu sagen, hey, schaut mal, das habe ich bei euch gefunden, wollt ihr das nicht ändern, sonst seid ihr Open-Washer. In jedem Fall sollten wir aber Open-Washing-Fälle klar benennen und kritisieren, denn wir haben mit freier Software, mit Open-Source, mit Public Money, Public Code sehr viel erreicht in den letzten Jahren und Openwashing hat das Potenzial, viel davon schwerer zu machen und wir sollten deswegen ganz klar sein im Umgang damit und immer wieder ganz klar unsere Stimme erheben, wenn wir darauf stoßen und es kritisieren. Vielen Dank von meiner Seite. Ein letztes Wort noch ganz zum Schluss. Die Arbeit der Free Software Foundation Europe wird ermöglicht durch viele Spender und Spenderinnen. Nur deswegen, weil uns viele Leute auch oftmals durch kleine monatliche Spenden unterstützen. Als Supporter mit einer regelmäßigen Spende können wir diese Arbeit machen. Bitte geht auf diese Webseite, macht das bitte heute, direkt, jetzt gleich nach dem Talk und werdet Supporter der FSFE mit 10 Euro im Monat, mit 20 Euro im Monat. Ihr helft uns damit sehr. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank. Ein paar Minuten haben wir noch für Fragen.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Du hast zum einen ja Unwissenheit als Ursache genannt, warum Organisationen Openwashing betreiben. Gibt es noch mehr Ursachen aus deiner Sicht, warum Organisationen Openwashing betreiben?
Ja, also Unwissenheit würde ich sagen, kann schon auch sein, aber in den wichtigen Fällen wird es eher nicht die Unwissenheit sein. Vielleicht bei Verwaltungen ist es eher noch so, dass es da Unwissenheit eine Rolle spielen mag. Einmal die Sache mit dem Geld, es ist einfach ein echt großer Kuchen und das wird ein zunehmend größerer Kuchen und jeder will was davon abhaben, also es ist einfach ein handfestes, kommerzielles Interesse, wenn klar ist, es wird nur Geld für freie Software ausgegeben, dann will ich halt trotzdem was davon abhaben, auch wenn meine Software nicht frei ist. Also das ist eine Motivation und eine andere Motivation ist, dass sich ja Open einfach toll anhört, also so wie im Bereich Greenwashing, wir lange Zeit auf so einer Nachhaltigkeits-Öko-Welle unterwegs sind und da viele Interesse dran haben, ist es bei Open. Es klingt einfach toll. Man kann sich selber als sehr nachhaltig, als sehr zukunftsgewandt darstellen. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, um die Herzen von potenziellen Nutzerinnen und Nutzern zu gewinnen.
Ja, hallo? Ich habe dein Beispiel mit der dualen Lizenzierung nicht verstanden, weil in dem Beispiel war ja die GPL angegeben als eine Lizenz und dann eine proprietäre Lizenz. Wenn das unter GPL lizenziert ist, ist mir doch egal, ob es da noch eine proprietäre gibt. Also warum hast du das jetzt als Negativbeispiel genannt?
Das ist ein Missverständnis vielleicht, also auch von mir schlecht erklärt. Ich würde sagen, duale Lizenzierung ist, das ist ja dann ein klarer Fall. Ich sage, ihr könnt das unter der Free Software Lizenz haben, aber es gibt es eben auch unter der anderen Lizenz. Hier war es so, dass dass es nicht eine duale Lizenzierung war, sondern es waren einfach widersprüchliche Lizenzinformationen, wenn ich das richtig verstehe. Also auf der einen Seite sagen sie, es steht unter der GPL, aber gleichzeitig sage ich, es darf nur nicht kommerziell eingesetzt werden und schränke damit die Lizenz, die ich eigentlich vergeben habe, ein. Also das verstehe ich und sage dabei trotzdem, das Ganze ist Open Source. Ja. Also ich sage gar nicht, ich habe hier eine duale Lizenzierung, sondern ich erwecke den Einschein, es ist Open Source, es ist freie Software, stelle es unter die GPL und sage dann irgendwo, aber bitte, die GPL gilt gar nicht so ganz, auch wenn ihr es unter der GPL nutzen wollt. Würde ich also nicht als duale Lizenzierung sehen.
Jetzt. Und zwar, du bei den Motivationen, die du aufgezählt hast für Openwashing, was ich da vermisst habe, ist die Motivation, einfach die Situation unklarer zu machen und damit Konkurrenz davon abzuschrecken, das Feld zu betreten. Das ist gerade bei freier Software, hat man immer eine Motivationsschwelle, die man überwindet, bevor man entscheidet, ich, ich steige da ein, ich mache da jetzt etwas. Und wenn es da so etwas gibt, was quasi behauptet, Open Source zu sein, aber man kommt nicht so ganz dran oder so, das macht die Situation dann so unklar, dass sehr viel weniger Freiwillige auch da eine Konkurrenz aufbauen können und auch Mitstreiter finden können, die dieselbe Motivation sehen. Und dieses Vernebeln der Situation ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Schaden, der halt mit so etwas auch absichtlich betrieben wird.
Absolut. Ja, also ich hatte das ganz kurz drin bei den Konsequenzen, als es um die Begriffsverwirrung ging. Aber ist absolut richtig, dass auch eine strategische Motivation, glaube ich, ist. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, es bezieht sich auch auf die öffentlichen Verwaltungen, wo ja, das merken wir immer, so viel Unsicherheit. Wie ist das jetzt mit freier Software? Sollen wir das wirklich machen in diese Richtung? Und dann merken die Leute in der öffentlichen Verwaltung, oh, da gibt es solche Probleme. Und wir können in solche Fallen laufen, da möchten wir wirklich überhaupt nichts damit zu tun haben. Und ich glaube auch, dass das strategisch genutzt wird, tatsächlich. Ja. Also, okay, sorry.
Ja, vielen Dank für den Vortrag und für eure Arbeit. Ich habe mal eine Frage und eine Anmerkung. Mir ist es jetzt häufiger vorgekommen, dass sogenannte faire Softwarelizenzen in Umlauf kommen, also Beispiel Sentry oder sowas. Vielleicht kannst du da nochmal irgendwie eine Einschätzung geben. Und dann hattest du auf deiner Folie irgendwo noch 2048 für 100% Open Source. Ich weiß nicht, ob das eine öffentliche Forderung von ist oder jetzt irgendwie ein Beispieljahr von dir ist. Ich kenne das noch. Ich bin noch Mitglied in der Open Source Business Alliance und die haben sich jetzt, glaube ich, auf 2035 festgelegt. Vielleicht wäre es cool, wenn sozusagen die Organisationen, die sich dafür einsetzen, in irgendeiner Art und Weise absprechen, welches Jahr das dann ist.
Ja, genau. Okay, also ich fange mit dem letzten an, das 2048, das war, glaube ich, auch so ein bisschen Hackerwitz mit der Zahl 2048, aber das ist eigentlich eher ein Symbol, also für uns ist nicht so die klare Forderung bis 2048, das sollte eigentlich viel früher der Fall sein, sondern es ist eher der Hinweis darauf, sind eben echt dicke Bretter und wir können nicht davon ausgehen, dass wir das bis morgen oder bis übermorgen alles erreichen, aber wir sollten jetzt anfangen, wir sollten jetzt mit einem durchaus beträchtlichen Teil bald soweit sein und dann schauen, dass wir in Richtung von dem Ziel 100% gehen. Ich glaube, diese langgesteckten Ziele, ob das jetzt, also du hast recht, das ist in der Kommunikation etwas problematisch, wenn unterschiedliche Organisationen da andere Zahlen auch mit einem anderen, anderen Gedanken dahinter verwenden. Die andere Sache, ich bin ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig mein Thema. Du meinst jetzt solche Lizenzen, also wo es um diese Debatte geht. Ich würde immer sagen, wenn das klar kommuniziert wird und zu sagen, wir machen hier eine Software, die ist für die ersten 18 Monate proprietär und danach ist sie freie Software, dann ist das voll okay, dann ist das kein Openwashing. Also wir finden es als FSFE natürlich gut, wenn es sofort freie Software wird, aber es ist dann zumindest kein Openwashing.
Okay. Vielen Dank für diesen sehr informativen Vortrag. Es ist ja ein sehr komplexes Thema und es ist ähnlich wie bei den Lizenzen, die erstmal zugrunde liegen, natürlich für Einzelne schwer zu verstehen, ist das jetzt eine offene Lizenz oder ist es keine. Dafür gibt es ja mittlerweile sehr gute Übersichten, unter anderem von der Free Software Foundation, die sagt oder die einfach auflistet, welche Lizenzen offen als offen gelten. Du hattest jetzt auf der, ich glaube, letzten oder vorletzten Folie angemerkt, eher so nebenbei, Open Washing Monitoring. Ich hatte so den Eindruck, dass mit dem Gedanken, man soll das selber machen. Gibt es von eurer Seite oder irgendwo eine zentrale Übersicht, wo man nachgucken kann, um eben nicht selber, ich sag mal, so richtig fies in die Tiefen der Lizenzierungspolitik und der ich sag mal, Kommunikationsabgründe mit manchen Herstellern runtertauchen zu müssen? Gibt es Übersichten, wo man zum Beispiel für prominente Beispiele sehen kann, das ist Open Washing oder das ist quasi Open Source oder freie Software oder das ist definitiv irgendwas ganz Proprietäres, dass man sich da die Arbeit ein bisschen einfacher machen kann. Denn wenn jeder das selber rausfinden muss, ich fürchte, das kommt nicht so bald auf den grünen Zweig.
Ja. Ja, kurze Antwort. Ich glaube, da eine umfassende Liste zu machen wäre schwierig, weil sie auch niemals abgeschlossen ist. Auch verdammt viel Arbeit. Dieser Dan Brown hat so einige Projekte sich vorgenommen. Das, was ich vorhin eingeblendet hatte, dieses Repository, der hat sich so einige Projekte unter die Lupe genommen. Ich würde sagen, zum Monitoring-Bereich, also es gibt es nicht, ne? Aber zum Monitoring-Bereich ansonsten versuchen wir dieses Monitoring eben auch zu machen mit Hilfe der Community. Und da ist es auch gut, diesen Input zu haben, zum Beispiel über das, was ich vorhin hatte. Zuletzt noch, weil du die Repositories gesagt hast, was auf jeden Fall gut ist, ist nicht bei GitHub reinzuschauen, sondern bei Open Code. Denn Open Code hat als Voraussetzung für die Kontribution, dass es unter bestimmten Lizenzen, die alle freie Software-Lizenzen sind, stehen müssen. Also was dort drin ist und entsprechend, dann ist es entsprechend eben auch mit Sicherheit freie Software.
Okay, weitere Fragen kann man bestimmt beim Stand.
Um 12.30 Uhr haben wir ein kleines Community-Treffen. Kommt auch da gerne bei unserem Stand vorbei. Der ist direkt neben der Garderobe. Ich bin da nicht mehr so lange da. Also wenn ihr sprechen wollt, jetzt hier oder gleich dann unten bei uns.